Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe. Und heute geht's um das Thema Robotics. Dafür habe ich einen absoluten Experten eingeladen, Mladen Milicevic. Mladen war bereits mit 21 im Beirat eines Mittelständlers. Dann ist er 2018 nach China gefahren und hat dort gesehen, was im Bereich Robotics und Automation schon möglich ist. Daraufhin sein eigenes Startup gegründet, Unchained Robotics, mit mittlerweile über 100 Robotern im Einsatz und über 300 Kunden, unter anderem Vorwerk und Pringles. Viel Spaß mit dieser Folge. Mladen, du warst mit 21 Beiratsmitglied eines deutschen Mittelständlers und wurdest dann einige Jahre später nach Beijing geschickt. Du sagst, diese Erfahrung hat dir ein Stück weit die Augen geöffnet, wie weit China in der Automatisierung schon voraus ist. Was genau hast du da eigentlich gesehen?
Ja, es war eine total spannende Zeit. Ich durfte für einen Automobilhersteller Intralogistikprozesse optimieren. Das klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber das, was da stattgefunden hat, ist, dass da unzählige Roboter installiert wurden in einer bestehenden Fabrik. Ich habe mit unterschiedlichsten Teams gearbeitet, sowohl mobile Robotik als auch stationäre Robotik. Habe gesehen, wie pragmatisch die Chinesen da so dran gehen. Mhm. Vorher habe ich ja schon in unterschiedlichen Fabriken in Deutschland mir schon so Prozesse angeschaut und man muss sagen, die haben halt einfach einen ganz anderen Speed. Die installieren pro Jahr das Zehnfache an Robotern, was wir hier in Europa installieren. Nicht nur Deutschland, sondern Europa. Und das ist schon echt eine ganz andere Geschwindigkeit.
Wie blickst du da heute drauf? Also wenn man nach Begriffen wie Dark Factories schaut, dann sieht man sozusagen Bilder, die man aus Deutschland, glaube ich, gar nicht kennt oder die der normale Mensch vielleicht auch noch nicht gesehen hat. Was passiert da gerade in China und wie anders ist das zu dem, was in Deutschland vielleicht auch passiert?
Dadurch, dass man so eine strategische Agenda hat, wird das wirklich, ich sage mal, wirklich auch radikal anders gedacht. Ne? Mhm. Also da wird auch in bestehenden Fabriken, da wird nicht nur mal drüber nachgedacht, lohnt sich das jetzt, das zu machen, sondern es wird sich lohnen, lass uns einen Weg finden, wie wir das möglichst effizient hinbekommen. Ne? Also das Mindset ist schon mal anders und wir sehen da ganz viele unterschiedliche Fabriken, die wirklich vollautomatisiert laufen, vielleicht eine Person, die da irgendwie eine Wartung macht. Und wir sehen nicht nur bei Neufabriken, die gebaut werden, sondern auch bei Bestandsfabriken, dass da wirklich massiv investiert wird, dass da massiv umgesetzt wird und dass es da nicht darum geht, diese Frage zu stellen, lohnt sich, sondern wir machen das jetzt und wir gucken auch, dass dann am Ende des Tages möglichst mehr rauskommt. Mhm. Plus die China hat natürlich nochmal einen großen Vorteil. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, die High-Volume-Production nach China rauszugeben. Also die unterschiedlichen Länder haben das ja gemacht, ne? Weil sie gesagt haben, da kriegen sie die besten Skaleneffekte raus. Das war in der Vergangenheit für Automatisierung natürlich äußerst dankbar. Wenn sich nicht viel verändert, dann konntest du halt gut durchautomatisieren. Das war natürlich noch ein weiterer Vorteil, den man da hatte an der Stelle.
Mhm. Ihr habt jetzt mit Unchained Robotics natürlich auch was getan, was in Deutschland das Thema Automatisierung und Robotics vorantreibt. Ihr habt ein Unternehmen gegründet und habt mit LunaOS jetzt auch ein eigenes Betriebssystem für Roboter entwickelt. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was euch eigentlich ausmacht, was eure Mission ist und ja, was eure tägliche Arbeit auch ist.
Ja. Ja, mit den Eindrücken aus China bin ich ja zurückgekommen, ne? Und wenn wir so in europäische oder deutsche Fabriken reingeschaut haben, dann war eigentlich Industrie 4.0 nirgends so wirklich zu sehen. Also wenn wir mal so ein Lego-Überraschungspaket auf so einer Zeitschrift mal gekauft habt, ne? Mhm. Dann wurden die Teile auch per Hand verpackt. Und das sind so knapp 20 Kilometer von Paderborn entfernt gewesen, wo wirklich Personen sitzen und irgendwie ein Lego-Teil nach dem anderen auf dem Förderband wirft. Total surreal, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das, was wir mit Unchained Robotics machen, ist, wir helfen Fabriken weltweit, den passenden Roboter zu suchen, zu finden und zu integrieren. Das sind so drei Ebenen, weil wir gemerkt haben, das Know-how ist noch gar nicht so wirklich da. Also wir wissen noch gar nicht, welcher Roboter zu welchem Anwendungsfall wie passt. Und wir helfen auch dabei, das Ganze zu integrieren, indem man quasi unsere Software, das Betriebssystem nutzt, aber auch quasi einen Hardware-Stack von uns mitbekommt. Einen modularen Baukasten eigentlich am Ende des Tages. Den nennen wir mal Lochabot, ja. Also und den kannst du dir quasi in 4, 5 Kategorien zusammenstellen, mit der Software zugeliefert bekommen, sodass du dann innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen betriebsbereit bist. Das ist so die Idee, alles vereinfachen. Ja. Und das machen wir jetzt schon in Deutschland und in Europa. Und sind jetzt quasi dabei, auch mit der Software dann immer mehr Intelligenz, immer mehr Einfachheit und Autonomie mit reinzubringen, dass man sich immer wechselnden Anforderungen stellen kann. Denn Fabriken in Deutschland haben das Problem, die haben High Mix, Low Volume. Ja, also das ist gerade das, was ich zu China angesprochen habe. Wir haben hier immer wieder als Mittelstand davon gelebt, dass wir uns schnell anpassen konnten. Das konnte die Automatisierung bisher nicht so gut. Und das lösen wir jetzt mit Software und KI.
Mhm. Als ihr die Gründungsidee geformt habt, hätte man ja vielleicht auch denken können, man möchte jetzt mal selber Roboter bauen und sozusagen, ne, als Ingenieur juckt einen das vielleicht auch in den Fingern. Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist, sondern dass ihr auf diesen Integrations- sozusagen Aspekt euren Fokus eher setzt?
Mhm. Ja. Robotik und die Hardware dahinter ist eigentlich schon so lange durchentwickelt, dass und wo Fabriken auch die ganze Zeit schon dieses Mantra haben, never change a running system, dass wenn du auf der Hardware-Seite alles neu erfinden willst, du eigentlich extreme Kosten hast und eigentlich gar nicht so wirklich diesen riesen Sprung machen kannst. Das, was die Robotik immer zurückgehalten hat, ist eigentlich die Flexibilität und die Intelligenz. Mhm. Also man muss sich vorstellen, so ein Roboter, wenn wir jetzt nur über den reinen Roboterarm reden, vielleicht kennen ja manche Leute auch noch diesen KUKA, ja, diesen großen orangen Roboterarm, der dann irgendwie Autos durch die Gegend bewegt. Ja. Der wird mit so einem Gameboy-ähnlichen Gerät programmiert. Mhm. Und dann steht man daneben wirklich und muss dem Roboter in Koordinatensprache sagen, wo der hinfährt. Und dann stehst du in einer lauten, schmutzigen Fabrik bis unter Zeitdruck und musst den Schritt für Schritt programmieren. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, ehrlicherweise ist gar nicht die Hardware das Problem, sondern die Software, wie es programmiert wird. Also lass uns eine Software entwickeln, die dem Roboter eine gewisse Intelligenz gibt. Lass uns den Roboter mit Kameras ausstatten, mit Sensoren ausstatten. Und das ist das gleich als Baukastendenken, damit wir der Fabrik komplette Lösungen geben können. Ja, weil keiner kauft ja einen Roboter, damit er einen Roboter hat, sondern der braucht ja einen Prozess gelöst. Und da haben wir uns sehr viel auf die Logistik konzentriert. Mhm. Man sagt, überall, wo Produkte verpackt werden müssen und dann diese Produkte mit der Verpackung auf die Palette gehen müssen, damit es versendet wird, das sind so die ersten beiden Use Cases, die wir uns angucken, weil wir da sehr schnell und einfach helfen können.
Spannend. Und wie kann man sich jetzt Luna OS vorstellen? Du hast schon gesagt, früher gab es so ein Gameboy-ähnliches Device, jetzt gibt es ein Betriebssystem. Mhm. Wie macht man das konkret?
Am Ende des Tages ist es so wie auf dem Smartphone oder auf dem Laptop auch. Du hast natürlich irgendwie einen Bildschirm mit einer einfachen Bedienoberfläche und statt einen Roboter in einzelnen Koordinaten irgendwie zu programmieren, gehen wir eigentlich in 10 Schritten durch, leiten den Nutzer quasi durch, was ist eigentlich mein Problem, wie will ich es lösen, und dann haben wir Kameras und Sensoren, die quasi die Umgebung erkennen und worauf dann der Roboter selbst entscheidet, wie er diesen Lösungsweg fährt. Ja, also man muss nicht mehr die einzelnen Schritte darunter denken. Und diese 10 Schritt in Betriebnahme, die wir da haben, die wollen wir dann natürlich durch weitere Intelligenz ergänzen, sodass du dem Roboter eigentlich am Ende des Tages nur noch sagen musst, pack mal hier bitte die Pakete zusammen und dann geht das auf die Palette und raus. Das sind die Schritte, an denen wir jetzt natürlich arbeiten.
Also ist so die längerfristige Vision vielleicht, ich kann mit natürlicher Sprache dem einfach dann Aufgaben vermitteln und
genau. Ich glaube auch, das ist eine ähnliche Entwicklung wie auf den Smartphones auch. Ja, du hast jetzt für alles aktuell eine App.
Ja.
Und ich glaube schon, dass sich das Interface ändert und dass du hoffentlich dann irgendwann mal eine intelligentere Siri hast,
ja,
mit dem du dann reden kannst und sagst, keine Ahnung, stell den Termin ein, erstell eine Notiz oder darüber hinaus irgendwie andere Aufgaben, die du heute immer wieder eine App für öffnest, Sachen machst und dann wieder abspeicherst.
Ja. Ihr habt jetzt ja den Fokus auf Robotik in der Industrie gerichtet, auch sozusagen industrielle Prozesse, die automatisiert werden dann durch die Roboter. Habt ihr euch auch mal die Frage gestellt, quasi eher in den B2C-Markt zu gehen und eher so Richtung humanoide Roboter oder Roboter, die vielleicht auch jedem Menschen im Haushalt helfen könnten, mal zu schauen?
Mhm.
Oder ist das eher nicht so ein Thema für euch gewesen?
Nee, wir haben schon unsere Vision sehr stark darauf ausgelegt zu sagen, wir helfen Fabriken weltweit. Ja. Also es ist schon ein sehr klarer Fokus für uns, dass wir die Industrieprozesse anschauen, dass wir Fabriken und Warehouses uns irgendwie anschauen, dass wir nicht unbedingt in die Haushalte gehen, auch wenn ich es total spannend finde. Ja. Also, aber ich glaube, da liegt einfach noch mal mehr Komplexität drin, da liegt einfach noch mehr Herausforderung drin, quasi den Humanoiden der Zukunft für die Fabrik zu entwickeln. Oder auch die Software für den Humanoiden, also dass wir uns sehr, sehr stark auf Fabriken fokussieren. Trotzdem lernen wir sehr, sehr viel aus diesen ganzen B2C-Geschichten, die da gerade passieren und auch wie Humanoide quasi angelernt werden, in Haushalten zu arbeiten oder auch in Servicebereichen wie Hotels oder in der Bahn oder ähnliches, was wir uns da so vorstellen können.
Gefühlt ist es sozusagen wahrscheinlich schon im letzten Jahr mindestens, aber in diesem Jahr so bei jedem Innovator Keynote-Talk ist es ein Thema, dass diese humanoiden Roboter eigentlich schon mehr oder weniger fertig sind und schon kurz davor sind, jetzt auch bei uns in den Haushalt zu kommen. Und die Vision, ich muss nie wieder Geschirr spülen und ich muss nie wieder meine Einkäufe einräumen, die ist eigentlich schon zum Greifen nah. Wie siehst du denn das als Experte, der auf das Thema blickt? Stimmt das oder ist das ein bisschen zu viel Hype?
Ja, wenn man, die Meinungen gehen wirklich auseinander, ne? Also wenn man die Robotiker fragt, die schon seit 10, 20 Jahren daran arbeiten, die reiben sich die Augen und sagen, das Marketing ist weiter als eigentlich die Technik. Und wenn man sich so die ersten Versuche anschaut, wenn man so sieht, was so die Unternehmen machen und wenn man dann auf dem Humanoid Summit den einzelnen Herstellern von Humanoiden zuhört, dann sagen sie auch, da sind wir vielleicht doch noch so 5 bis 10 Jahre entfernt. Okay. Ja? Also, aber es ist zum Greifen nah, würde ich trotzdem sagen, ja, weil diese Idee, dass man irgendwie einen Humanoiden zu Hause hat, die hatte man vor 1, 2 Jahren überhaupt nicht. Jetzt heißt es, es ist in 5 bis 10 Jahren, also ist ein überschaubarer Zeitrahmen.
Ja.
Da gibt's ganz, ganz spannende Entwicklungen, wo ich sage, das wird auf jeden Fall etwas, was man erleben wird.
Okay, also aus deiner Sicht haben wir auch noch ein bisschen Zeit, uns dann mit den Fragen zu beschäftigen, was das eigentlich bedeuten würde, wenn jeder so einen Roboter zu Hause hat und vielleicht der Hype schneller als die Realität.
Ja, das ist doch so häufig so, oder? Der Hype ist erstmal da, dann gibt's einmal kurz die Ernüchterung und danach kommt's aber. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Nur weil ein Hype gerade da ist und vielleicht der leicht abfallen wird, bedeutet es nicht, dass das nicht eintrifft. Ja. Sondern wir müssen uns ganz konkret darauf vorbereiten, müssen uns Gedanken dazu machen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass in so einem Dienstleistungsbereich, also irgendwo, wo es Umgebungen gibt, wo Wäsche sortiert wird, wo irgendwie Haushaltsutensilien sortiert werden, dass da das schnell passieren wird. Und vielleicht nicht als erstes im Haushalt, aber vielleicht im Hotel. Ja, weil dort haushaltsähnliche Umgebungen sind, wo immer wiederkehrende Aufgaben sind, die dann aber so ein bisschen, variabel sind, ja, weil jeder Hotelgast ein anderes Zimmer hinterlässt. Aber genau da kann ich mir vorstellen, dass da die ersten Umsetzungen passieren werden.
Ja, spannend. Ein anderer Bereich, in dem Automatisierung auch schon und KI eine Rolle gespielt hat, ist ja das autonome Fahren. Da haben wir auch eine ähnliche Entwicklung eigentlich beobachten können. Wir hatten zuerst einen Riesenhype. Es gab große gesellschaftliche Diskussionen darüber, ja, was heißt denn das eigentlich, wenn jetzt hier selbstfahrende Autos nur noch miteinander interagieren? Wer ist eigentlich dann verantwortlich, wenn so ein Auto einen Unfall macht oder noch schlimmer einen Menschen verletzt? Dann gab es diese Abflachung und ich glaube, viele haben das Thema innerlich abgehakt und gesagt, das wird eh nichts, ja, da müssen wir uns gar nicht mehr weiter mit beschäftigen. Jetzt sieht man aber eigentlich, dass gerade in den USA, dass ja in vielen Städten sozusagen einfach schon eingesetzt wird, Tendenz steigend. Wie blickst du da drauf? Also was ist vielleicht auch deine persönliche Einschätzung im Bereich autonomen Fahren, wie sich das weiterentwickelt?
Gerade heute Morgen noch dazu was gehört. Ich glaube, weil Waymo selber nochmal eine Finanzierungsrunde macht mit 16 Milliarden US-Dollar, die sie haben wollen. Statistik, 20 Millionen Fahrten haben die schon absolviert in Städten wie San Francisco und LA. Und das ist, als ich da letztes Jahr noch in einem so einem selbstfahrenden Taxi saß, dachte ich, yo, das ist es, weil bei der ersten Fahrt bist du noch super aufgeregt, bei der zweiten denkst du, ja, ist alles wie immer, ne?
Ja.
Und ich glaube, das wird jetzt sehr stark kommen und wir werden uns sehr stark daran gewöhnen, und sehr schnell daran gewöhnen, dass wir einfach mit autonomen Fahrzeugen fahren. Und Teil dieser Technologie oder dieser Beweis, dass es dort funktioniert hat, das bekräftigt ja eigentlich gerade alle Robotiker, dass es auch in dieser Industrierobotik oder auch humanoiden Robotik gut funktionieren wird. Weil ein autonom fahrendes Taxi ist ja nichts anderes als ein Roboter. Ja, das wird dann irgendwie durch Kameras und Sensoren gesteuert. Dann gibt es ein paar Motoren, die sich bewegen. Das ist eigentlich genau das gleiche bei Robotern.
Ja.
Der einzige Unterschied, der zu humanoiden Robotern dazukommt, ist, dass wir noch diesen Touch haben. Das heißt, überall, wo wir mit der physikalischen Welt interagieren, wo wir eine Tasse greifen oder andere Objekte greifen, reagieren die sofort darauf, was der Roboter macht. Das hat ein Taxi nicht, ja. Das fährt ja durch die Straße und orientiert sich an Signalen. Das war's dann.
Idealerweise sollte das Fahrzeug nichts touchen.
Genau, es sollte nichts touchen, genau. Und das halt beim Roboter genau andersrum. Und das ist diese geheime Zutat, die eigentlich gerade noch gelöst werden muss, damit so ein Humanoider dann auch so verlässlich agiert wie ein Robotaxi gerade in San Francisco.
Also so das Thema Sensorik, haptische Sensorik,
genau.
Die dann mit einzuarbeiten.
Genau, weil aktuell quasi visuelle Sensorik, also Kameras, LiDAR-Sensoren, die Sachen sind, haben sich sehr gut entwickelt durch das autonome Fahren. Und auch die Modelle dahinter haben sich sehr gut entwickelt, die man auf einen Roboter übertragen kann. Aber jetzt geht's halt darum, okay, mit welcher Kraft greife ich denn wirklich zu? Ja, drücke ich zu fest, drücke ich zu leicht? Wie behandelt man eigentlich ein T-Shirt, wenn man das zusammenfaltet und so weiter, ne? Das sind so Sachen, die man jetzt in diesen Loop reinbringen muss und wo die Modelle weiter wachsen müssen.
Lass uns nochmal zurückkommen zu euch, Unchained Robotics. Ihr seid in der Corona-Zeit gegründet worden, 2020 oder ist es euer
Gründungsjahr? Ende 2019, genau
so. Ende 2019,
ja.
Ihr habt jetzt mittlerweile 16 Millionen Euro Fremdkapital eingesammelt, aber ihr sagt auch sozusagen, ihr wollt sozusagen organisch wachsen oder sozusagen nicht übertrieben schnell, sondern Stück für Stück wachsen. Und warum geht ihr diesen Weg? Also warum sozusagen seid ihr nicht noch schneller und noch aggressiver in eurem Wachstum, sondern sozusagen setzt da oder legt da viel Wert drauf, eigentlich so
das
organische Wachsen?
Es sind eigentlich zwei Punkte. Also einerseits arbeiten wir mit Venture Capital, einfach aus dem Grund, weil wir schon schnell wachsen und auch aggressiv wachsen wollen, aber nicht zu jedem Preis. Und ich glaube, das ist das, was ganz viele Unternehmen in der Vergangenheit so gemacht haben oder auch vielleicht Luftschlösser gebaut haben, zu die sie gar nicht hineinwachsen konnten. Ja. Wir haben im Vorgespräch noch drüber gesprochen, wir kommen aus Ostwestfalen, aus einer Region, die vielleicht eher bodenständig da so denkt. Und keiner sagt, dass es unmöglich ist, in der Robotik um das Doppelte und Dreifache zu wachsen. Und diesen Anspruch haben wir auch an uns selbst. Aber wirklich mit festen, klaren Use Cases, mit einer ordentlichen Substanz dahinter. Und es bedeutet auch im Hardware-Bereich und im Robotik-Bereich vielleicht die ersten 4-5 Jahre eine solide Grundlage zu bauen, bevor es dann schnell nach oben gehen kann. Ja. Und das ist so das, was wir zum Teil am Venture Capital einfach kritisiert haben in der Vergangenheit, ist zu sagen, naja, so ein Roboter, kaum ist er entwickelt, dann kann er schon in den nächsten Jahren immer triple, triple, double, double, double wachsen. Das ist anders als im B2B-SaaS-Bereich. Und es braucht halt eine gewisse Substanz. So, und die ist jetzt immer mehr da. Und ich glaube dann auch, dass der Robotik in Europa auch sehr gut tut, wenn wir darauf dann weiter schnell und aggressiv wachsen. Ja, aber es braucht die Grundlage.
Ja. Braucht ihr auch die Zeit, um euer Produkt eigentlich reifen zu lassen? Ist das auch ein Aspekt gewesen?
Ja, absolut. Ja. Absolut, ne? Weil also man muss sich halt vorstellen, wenn du ChatGPT runterlädst und du dein Prompt eingibst und dann kriegst du eine Antwort, wo halluziniert wird, dann sagst du, komisch, aber dann stellst du den Prompt nochmal raus. In der Fabrik brauchst du 100% Verlässlichkeit. Wenn der Roboter plötzlich deinen Thermomix irgendwie falsch einpackt oder im Zweifel sogar dabei kaputt macht, entsteht halt mehrere tausend Euro Schaden. Oder wenn du es falsch verpackst und versendest, geht es an den Kunden, der total enttäuscht ist. Da gibt's halt keine große Fehlerrate, die man sich erlauben darf. Und deswegen muss man schon, auch wenn es im Startup immer so quick and dirty funktionieren sollte, muss man für die Industrie schon immer schauen, dass man sehr, sehr gut ist und sehr gute Grundlagen dafür hat.
Ja, macht total Sinn. Vielleicht, du hast Thermomix gesagt, Vorwerk ist Kunde von euch. Ist das so ein ganz realer Use Case, wo ihr Robotik eingeführt habt, das Verpacken von Thermomixen?
Ja, und da sind wir total, da sind wir auch total stolz drauf, ne? Weil als der neue Thermomix quasi rauskam, da waren wir schon in diesem Ramp-Up in der Vorbereitung quasi diesen Verpackungsprozess so mit Robotern auszustatten, dass sobald quasi diese große Live-Announcement kommt und diese tausenden Bestellungen reinkommen, dass die Roboter sofort laufen, ja, und dass sie dann den Mix der unterschiedlichen Aufträge dann auch super abbilden können. Also eine gewisse Flexibilität, aber dabei trotzdem Geschwindigkeit mit super geringer Fehlerrate. Ne? Das war natürlich eine Herausforderung, die wir an der Stelle hatten. Aber genau, Vorwerk, der Thermomix wird dann so mit uns verpackt oder so Pringles-Dosen werden so von uns verpackt und viele andere so in diesem Consumer-Bereich, mit denen wir arbeiten.
Ist es auch ein Faktor beim Skalieren und Wachsen, dass sozusagen die Produktionsprozesse eigentlich so unterschiedlich sind? Ist das ein wesentlicher Aspekt, dass eigentlich jede Automatisierung, jeder Roboter in einem Betrieb wieder irgendwie eine andere Welt sozusagen dort vorfindet und deswegen das nicht so einfach sich direkt skalieren lässt?
Ja, beziehungsweise die besondere Herausforderung hat, dass du dann quasi eine gewisse Flexibilität in der Hardware brauchst. Das war auch einer der Gründe, warum wir keinen eigenen Roboterarm entwickelt haben, sondern dass wir mit den großen Herstellern zusammenarbeiten. Also fangen wir mal vorne an. Jede Fabrik sieht ein bisschen anders aus. Jeder Karton ist irgendwie ein bisschen anders. Jedes Produkt ist deutlich anders. Und das heißt, selbst wenn du sagst, ein Produkt in einen Karton einlegen, Karton auf die Palette, gibt es trotzdem ganz viele Variationen, mit denen du irgendwie handhaben musst. Das bekommst du softwareseitig eigentlich ganz gut hin. Ja, Kameras, Sensoren helfen dir dabei, das alles richtig zu sehen und zu erkennen. Auf der Hardware-Seite, wenn du alles selber entwickeln wollen würdest, müsstest du so viel entwickeln, um jeden einzelnen Use Case abzudecken, dass du dich da verrückt entwickelst. Auf einer Hardware-Seite, wo jeder sagt, warum eigentlich? Mhm. Und deswegen arbeiten wir mit den großen Herstellern zusammen. Unsere Software kann heute schon mit über 300 Robotermodellen kommunizieren, ohne dass wir eine eigene Roboter-Hardware entwickelt haben. So, und das ist, glaube ich, so ein Großteil der Flexibilität, die man da braucht, um zu wachsen. Mit den Unternehmen zu wachsen.
Ja, absolut. Ihr habt mittlerweile über 100 Roboter im Einsatz. Mhm. Euer Ziel ist, bis 2030 auf 1000 Roboter zu kommen. Das klingt super spannend. Und ihr habt mittlerweile sogar über 300 Kunden schon in Europa. Mhm. Also seid doch schon relativ groß geworden in der kurzen Zeit.
Genau das meine ich mit der gewissen Substanz. Ja, also wir haben mit unchainedrobotics.de haben wir quasi so eine Art Online-Plattform, wo wir auch helfen zu suchen und zu finden. Da haben wir ganz viele Kunden, die mit uns zusammenarbeiten und wo da ein Großteil der Kunden herkommt. Und dann haben wir mit dem Maloch-Robot quasi schon über 100 im Einsatz. Und man darf bedenken, das ist gerade erst im Juni 23 sind wir erst live gegangen mit dem Maloch-Robot. Mhm. Das heißt, das waren jetzt eigentlich wirklich 24 und 25, wo wir so viele Roboter installiert haben. Mhm. Wir arbeiten gerade daran, auch wirklich über große Rahmenverträge mit großen Unternehmen dann mehrere hundert jetzt auch in den nächsten Jahren dann auch zu deployen, damit wir unserem Ziel der 1000 Roboter auch sehr schnell sehr nahe kommen.
Ja, spannend. Lass uns noch mal versuchen, den Bogen zu machen zu der generativen KI. Mhm. Weil ich glaube, ihr habt 2020 gegründet, das zur Corona-Zeit, das war noch sozusagen weit vor dem Release von ChatGPT, da hieß eigentlich künstliche Intelligenz noch was anderes und Technologie war anders und natürlich im Robotics-Kontext ist sie ja auch sehr anders als das, was heute viele Menschen vielleicht auch unter KI verstehen. Mhm. Mittlerweile ChatGPT und ähnliche Consumer-Apps, das ist sozusagen das, was sehr, sehr viele Menschen kennen und womit sie auch KI verbinden. Vielleicht erste Frage, sind das für dich zwei völlig separate Dinge? Also ist Robotics was ganz anderes als das, was so ChatGPT macht oder hat das schon was miteinander zu tun?
Es ist nicht total, also es gibt eine riesige Schnittmenge eigentlich, ne? Also wenn wir 2019, 20 angefangen haben, da weiß ich noch so im Computer Vision Bereich, das war dann wenig was jetzt mit ChatGPT zu tun hat, haben wir noch mit YOLO V1, V2 gearbeitet. Jetzt mittlerweile sind wir glaube ich bei 9 oder 10 oder wie auch immer, ne? Ich zähle gar nicht mehr. Also da ist ja riesig was passiert dazwischen und damals haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir noch dazulernen, die Modelle müssen größer werden und so weiter. Jetzt, wie groß ist die Schnittmenge mit ChatGPT oder anderen Systemen? Wir lernen in der Robotik ganz, ganz viel daraus, was die LLMs gemacht haben, also die Large Language Models. In der Robotik schauen wir aber auf Vision Language Action Models. Das heißt, wir nehmen neben dem Sprachanteil, dem Language-Teil, nehmen wir auch Vision dazu, also wirklich Kamerabilder analysieren, verstehen, Kontext verstehen und daraus eine Action zu machen, also wirklich den Roboter zu bringen, sich zu bewegen und darauf zu reagieren, was er gesehen und gehört hat. Und dann ist der nächste Schritt auch noch Touch dazu zu bringen, also quasi die physische Welt, dann quasi auch das Feedback wieder in diesen Loop reinzubringen. Das heißt, der Roboter hat einfach das Problem, dass es multimodal ist, ja. Bei ChatGPT kennen wir Multimodalität, indem wir etwas beschreiben können und daraus wird ein Bild generiert.
Richtig.
In der Robotik ist es so, dass wir unterschiedliche Signale verarbeiten, wie Bild, Sprache und irgendwie Taktiles, also Sensoren, und daraus dann wieder eine Bewegung ableiten müssen. Wie wird der Roboter intelligent? Ja, bei ChatGPT und den Large Language Models hat es sehr gut funktioniert, indem man quasi das gesamte Wissen des Internets genommen hat, alles, was irgendwie geschrieben wurde, das so zu kontextualisieren und beizubringen, dass man halt irgendwie wieder eine Sprachausgabe zurückgeben kann. In der Robotik ist es dann halt ähnlich. Man braucht also irgendwie Videodaten, man braucht Sprachdaten, braucht Aktionsdaten. Und das kann man sehr gut simulieren. Ja, es gibt dann Simulationswelten, 3D-Welten, wo dann Gen AI benutzt wird, um tausende unterschiedliche Welten zu generieren, wo tausend Robotermodelle arbeiten, sodass du deine Lernkurve schnell beschleunigen kannst, durch generierte Daten. Den Ansatz gibt es auch bei LLMs.
Ja, ja. Richtig. Ja.
Man weiß aber auch, dass es so ein Sim-to-Real-Gap gibt. Das heißt, alles, was man simuliert hat, hat immer noch irgendwo eine Marge, die verloren geht, weil sie nicht 100% mit der echten Welt vergleichbar ist. Und da müssen wir in der Robotik dran arbeiten. Was bedeutet das? Also wir müssen eigentlich echte Daten sammeln. Mhm. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, warum ich glaube, dass so Haushalts- oder Service-Roboter eher funktionieren werden als zum Beispiel Fabrikroboter, wenn wir so weitermachen, wie es heute ist. Du bekommst halt sehr, sehr einfach Bilder, Daten, Informationen über, wie sehen Haushalte aus und wie interagiere ich mit diesen
Bildern. Einfach, weil irgendwie es Videos gibt über Haushalte oder wo Menschen im Haushalt irgendwas machen oder ähnliches. Oder?
Genau, ja. Also die Vielzahl an Hollywood-Filmen und YouTube-Videos und wie auch immer, hilft dir eigentlich dabei, dieses Reinforcement Learning. Und das ist wieder noch ein neuer Teil. Also bevor ich es zu kompliziert mache, Roboter lernen, indem man Dinge zeigt.
Ja.
Und das kannst du aus Videos abstrahieren. Okay.
Lass uns noch mal kurz quasi, bevor wir dann noch Reinforcement Learning mit reinnehmen, noch mal diesen Vergleich machen. Also ChatGPT, multimodales Modell. Ich kann quasi verschiedene Sachen reinfüttern. Ja. Ich kriege aber eigentlich immer Text oder ein Bild oder vielleicht auch mal ein Audio oder sowas raus. Mhm. Robotics, ich kriege auch eine ganze Menge von Daten, die ich reinfütter, aber die Prediction oder die Vorhersage des Modells ist dann in der Regel eine Action.
Mhm, ja, genau, eine Bewegung.
Okay, dann hat man das, glaube ich, so eingeordnet. Ja,
genau, richtig. Genau. Und dann geht's sogar, dann sagen wir einfach mal, bevor wir gehen lieber aufs Imitation Learning ein. Ja? Also wie lernt der Roboter? Der lernt dann daraus, dass Aufgaben aufgenommen werden, gezeigt werden und er das für sich abstrahieren kann. Also am Ende des Tages.
Okay, also der guckt dann Videos und dann versteht er, wie er sich
bewegt. Am Ende des Tages ist es so, genau. Ja. Also es gibt ja diese Videos von diesen Unitree-Robotern aus China, die besonders gut tanzen können oder die irgendwie besonders gut Kung-Fu können oder die auch jubeln können wie Cristiano Ronaldo, wenn der ein Tor schießt im Fußball. Warum kann der Roboter das? Weil es halt tausende oder 900 irgendwas Tore gibt, die Ronaldo geschossen hat, wo er immer wieder den gleichen Jubel gemacht hat und daraus konnte man die Bewegung abstrahieren. Also jedes Gelenk konnte dann übertragen werden auf den Roboter, sodass der quasi das abstrahieren konnte für die Bewegung.
Okay, also ganz so einfach wie er guckt das Video, ist es dann doch nicht. Ne? Also man nimmt das Videosignal, verarbeitet es wahrscheinlich.
Genau, ja,
das macht ist natürlich eine sehr viel. Dreidimensionale Repräsentation, Ähnliches da draus.
Genau.
Und dann,
da gibt es ganze Startups, die sich nur darum bemühen, quasi zu sagen, wie können wir aus einem Video für den Roboter was Lernbares quasi rausziehen.
Okay, verstanden. Lass uns noch einmal zu diesem Thema Haushaltsrobotics gehen, weil das ist ja super spannend. Ne? Und du hast mir vorhin im Vorgespräch von einem Startup erzählt, was in den USA ist, was sich genau darauf fokussiert. Und die haben einen total spannenden Ansatz.
Ja, also auch für jeden auch, der irgendwie zuhört. Und also warum ich das Startup so toll finde, Physical Intelligence heißen die.
Ja.
Die gehen sehr wissenschaftlich da dran und die schreiben auch dann ihre Reports und die stellen das quasi im Blog auch alles öffentlich, wie sie daran arbeiten, wie die Modelle aussehen, was sie da so vorhaben. Also wirklich schon sehr, sehr transparent. Und was die schlauerweise gemacht haben ist, die haben gesagt, okay, wir haben eine Simulation to Real Gap. Wir müssen uns überlegen, wie können wir mit dem Roboter echte Daten sammeln. Nicht nur Videos gucken, sondern wie können wir mit dem Roboter in den Haushalt reingehen und dort Daten sammeln. Und haben dann einfach hunderte von Airbnbs gebucht. Ja? Also die waren einfach so klar und haben gesagt, San Francisco Area, gibt's viele Airbnbs, das kostet vielleicht $100 die Nacht. Dann gehen wir da rein, wir buchen das, wir gehen mit dem Roboter rein und wir machen mit dem Roboter einfach Haushaltsaufgaben. Wir räumen auf, wir sortieren irgendwie Tassen in die Spülmaschine ein, wir machen das Bett und so weiter. Ja, und haben darüber ganz, ganz viele Daten gesammelt. Super pragmatisch, super klar, um dieses eine Problem zu lösen. Und warum ich glaube, dass deswegen so Haushalts- oder Service-Roboter in Hotels eher zustande kommen als Fabrikroboter ist, du kannst halt nicht bei Airbnb halt eine Fabrik irgendwie buchen, wo du reingehst und die Daten sammelst. Ja, so, das ist das große Problem, was wir eigentlich in der Industrie haben, was wir irgendwie gemeinsam lösen müssen.
Ja. Super spannend.
Ja, Wahnsinn.
Also auch einfach eine tolle Idee. Ne? So naheliegend und irgendwie dann pragmatisch einfach dann gehandelt,
ja. Ja, und so werden wir das in den Fabriken sehen, dass wir vermutlich irgendwie frühe Prototypen von Humanoiden haben oder andere Systeme. Also deswegen wird zum Beispiel die Meta-Brille sehr häufig jetzt auch mit Siemens in Verbindung gebracht, um quasi in echten Prozessen, wo produziert wird, Daten zu sammeln, aufzubereiten. Und wahrscheinlich muss jede Fabrik selbst daran arbeiten, einen guten Datenstack aufzubauen, damit man später ordentlich diese Humanoiden integrieren kann. Das wird schon eine riesige Herausforderung für die Industrie. Und der Mittelstand muss da umdenken, ja, weil es jetzt in erster Linie wahrscheinlich erstmal Geld kostet, Daten zu sammeln. Wir werden aber nicht daran vorbeikommen, dass wir das machen müssen.
Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem ganzen Thema Gen AI und Robotics. Wie sieht's denn aus mit sozusagen einer Verbindung dieser beiden Themenbereiche, zum Beispiel in der Hinsicht, dass in Zukunft eben natürliche Sprache auch Roboter steuern kann oder ich vielleicht auch in natürlicher Sprache wieder Feedback bekomme? Also ihr habt ja das Thema Integration. Ich glaube, viele Menschen sind es gewohnt, in Sprache sozusagen Anweisungen zu geben. Und ist das auch eine Zukunftsvision, die sozusagen für dich aus deiner Sicht pragmatisch und auch naheliegend ist, dass wir mit Sprache auch Roboter steuern werden können?
Ich glaube, es ist 100% intuitiv für den Menschen, quasi mit dem Roboter zu reden und zu interagieren. Also zu sagen, pass auf, lieber Roboter, ich zeig dir jetzt, wie ich das demnächst gelöst haben möchte. Schau dir das jetzt bitte mit an und dann wiederhol das. Ja, also so, auch wie wenn man dann vielleicht einen neuen Kollegen oder eine Kollegin einarbeitet und sagt, hey, ich zeig dir mal, wie das geht.
Ja.
Und dann kannst du es beim nächsten Mal vielleicht selber machen. Genau diesen Prozess werden wir eigentlich mit Robotern haben. Egal, ob es ein Humanoider ist, egal, ob es ein Industrieroboter ist. Die Leute werden mit Sprache interagieren wollen, werden sagen wollen, hey, schau es dir an, ich zeig's dir jetzt einmal und danach kannst du das wiederholen. Mhm. Und ich bin sehr fest überzeugt davon, dass genau da quasi auch die ganzen anderen Themen der LLMs und so weiter mit reinspielen werden, dass wir mit den Robotern so einfach interagieren können. Das ist 100% das Ziel.
Es ist immer noch, finde ich, verrückt, sich das vorzustellen, dass das einfach möglich ist. Also es ist immer wieder noch so ein kleines technisches Wunder. Man hat sich da schon viel zu sehr dran gewöhnt, aus meiner Sicht.
Ja, Science Fiction wird absolut möglich. Also und das ist total Wahnsinn, wie schnell man sich dran gewöhnt. Du setzt dich einmal in ein Robotaxi, beim ersten Mal ist es verrückt. Beim zweiten Mal daddelst du schon nur noch auf dem Handy, weil du dich so sicher fühlst.
Ja.
Wenn du mit den Humanoiden dann interagierst und da mit denen arbeitest, wirst du ganz schnell feststellen, dass du da dich sehr schnell irgendwie sehr einfach wohlfühlst. Mhm. Im Moment ist es auch ein bisschen witzig, muss man auch sagen, weil halt sehr viele Fehler noch dabei sind, die dann vielleicht auch lustig sein können. Ein bisschen Comedy-Beitrag gibt's da aktuell auch noch. Ja? Aber ja. Sci-Fi wird Realität, da bin ich ziemlich sicher.
Ja. Jetzt ist es natürlich so, diese Technologie begeistert uns, sie ist toll, sie erleichtert Prozesse für die Fabriken, wird es kostengünstiger zu produzieren. Mhm. Manche Menschen machen sich aber vielleicht auch Sorgen, sagen zum Beispiel Thema Arbeitsplätze, ja, also was ist denn, wenn ein Roboter jetzt sozusagen diese ganzen Aufgaben übernimmt, was sollen denn eigentlich die Menschen noch machen? Wie blickt ihr das drauf und wie gehen eure Kunden vielleicht auch damit um, dass diese Roboter jetzt Prozesse stärker automatisieren können und am Ende die Menschen da nicht mehr gebraucht werden in diesen Prozessen?
Wenn wir ehrlich sind, gibt es ganz viele Aufgaben, die Menschen gar nicht unbedingt gerne machen wollen, wo Menschen wie Maschinen arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir einen riesigen Arbeitskräftemangel. Ja, also wir haben irgendwo allein in 2030, dass uns 3,7 Millionen Menschen im Jobmarkt fehlen in Deutschland. Wenn man auf ganz Europa schaut, sind es wohl irgendwo 6 oder 7 Millionen Menschen, die uns fehlen. Ja, also da geht es ja gar nicht darum, die wollen nicht, sondern die sind einfach nicht da. Die sind nicht im Jobmarkt. Und das ist eine riesen Herausforderung, alleine jetzt so in diesem Industrie-B2B-Bereich. Ja, also das ist einfach nicht mehr irgendwie Arbeitskräfte findest, die irgendwo an diesem Wertschöpfungsprozess arbeiten, damit dein Thermomix irgendwie ankommen kann zu Hause. Und das muss gelöst werden, ja, weil wir da einen riesen Bottleneck haben. Und dann gibt's nochmal die andere Perspektive, weil es viele Aufgaben gibt, die wir gar nicht so gerne alle selber machen, holen wir uns eh schon Roboter in den Haushalt. Also es gibt einige, die schon irgendwie einen Saugroboter zu Hause haben. Und es gibt ganz einige, die einen Rasenmäherroboter haben zu Hause. Die machen das nicht nur, weil die Qualität dann besser ist, sondern weil man halt irgendwie eine Aufgabe abgeben kann, die man gar nicht im Zweifel immer gerne selber machen möchte. Und ich glaube, diesen Mehrwert müssen wir sehen, ja, dass auch in Fabriken oder auch im Haushalt Aufgaben übernommen werden, die wir jetzt nicht unbedingt alle selber immer machen wollen.
Also siehst du es eher wie so eine Kontinuität von früher haben wir unser Geschirr gespült, jetzt hat mein Geschirrspüler, früher wurde der Tisch noch gedrechselt per Hand und heute haben wir halt auch Maschinen, die das machen und das ist eigentlich nur
Das ist eine neue Maschine, genau. Also wir haben früher selber den Staubsauger in die Hand genommen und haben jetzt viele unterschiedliche Saugroboter, die das irgendwie übernehmen. Und das ist quasi eine Aufgabe, die wir einfach nochmal mit abgeben. Und im Arbeitsmarkt werden wir es ganz dringend gebrauchen, weil wir einfach wirklich in einen riesen Bottleneck reinlaufen. Und was wäre der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss wäre, wir geben das wieder an andere Länder, die dann für uns produzieren und sind dann wieder abhängig.
Ja.
Das glaube ich nicht, dass das aktuell wirklich der Wunsch ist.
Ja, das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Okay, lass uns vielleicht zum Abschluss noch Ausblick aufs junge Jahr noch machen. Unchained Robotics, ihr wollt weiter wachsen. Ich glaube, ihr wollt auch neue Märkte erschließen. Die USA ist sozusagen, steht vor der Tür. Mhm. Führ uns doch mal ein bisschen dadurch, was ihr für dieses Jahr euch vorgenommen habt.
Ja, 2026 wird schon ein sehr, sehr spannendes Jahr für Unchained. Also wir haben die ersten europäischen Kunden, die mit uns in die USA wollen, die uns quasi dorthin ziehen. Im Startup versuchst du natürlich immer so, erstmal dich auf den einen Markt zu fokussieren und den erstmal zu erobern. Aber wir haben ganz viele Kunden, die uns gerade in die USA mit rüberziehen und arbeiten an einer großen Kooperation, ja, wo wir auch wirklich dann mit großen Rahmenaufträgen daran arbeiten, auch nicht nur 10, 20, 30 Roboter dann irgendwo hin zu platzieren, sondern auch 100 und mehr. Ja. Mhm. Das wird für uns so ein Jahr der Skalierung, das wird ein Jahr der Herausforderung, quasi alle Roboter rauszukriegen, die man aktuell haben möchte, weil man merkt jetzt echt, dass die Industrie drängt. Ja. Was in der Vergangenheit immer so ein bisschen nice to have war, merkt man jetzt, dass da wirklich ein richtiger Druck hinter ist und die Leute sagen, wir kommen nicht mit der Arbeit irgendwie klar und hinterher, wir müssen automatisieren und am liebsten quasi mit Baukasten, den wir in Deutschland, aber auch in den USA einsetzen können. Mhm. Und das wird für uns ein ganz, ganz spannendes Jahr.
Und vielleicht noch ein paar persönliche Takes. Was glaubst du, was an Robotics den ganz normalen Bürger dieses Jahr begegnen wird, was sie vielleicht ein bisschen überrascht?
Oh, spannende Frage. Was wird überraschen? Ich glaube, wir werden dieses Jahr deutlich, deutlich mehr Lieferroboter sehen. Ja, mhm. Ich glaube, das wird in Deutschland, also wenn wir jetzt gerade mehr über Deutschland sprechen, werden wir deutlich mehr diese kleinen, autonom fahrenden Roboter sehen, die deine Rewe-Bestellung zu dir nach Hause fahren oder auch vielleicht deine Lieferando-Bestellung übernehmen. Das ist so, glaube ich, der erste Wink, den wir so sehen werden in den Großstädten und wo dann viele irgendwie überrascht über die Straße gehen und gucken und sich fragen, was ist das denn für ein Ding, was hier gerade durch die Gegend fährt?
Mhm. Ja. Spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage, auch persönlich an dich. Ihr sozusagen gibt eure ganze Energie in die Automation, in Robotics. Aber was ist vielleicht eine Sache oder die letzte Sache, die du gerne automatisieren würdest? Irgendwas, was du sagst, das muss ich immer noch als Mensch selber machen.
Was ich als Mensch beibehalten möchte und nicht quasi, was ich automatisieren würde, ist die Frage.
Genau. Oder sozusagen auch vielleicht auch irgendwie Tätigkeiten, die man nicht automatisieren sollte, auch wenn man könnte.
Mhm.
Aus deiner Sicht.
Ja. Auch eine
oder
sehr,
würdest
sehr
du gerne
Frage.
Einfach alles automatisieren und nichts mehr manuell tun?
Nein, ich bin schon ein riesiger Automatisierungsfan. Ich war jetzt auch irgendwie letzte Woche im Wald Holz machen irgendwie mit der Familie und da dachte ich auch, boah, könnte man das nicht auch automatisieren? ich glaube, also den Mehrwert, den ich sehe, ist quasi alles, was so im Backend passiert, also alles, was irgendwie bedeutet, dass Aufgaben erledigt werden müssen, Routineaufgaben sind oder ne, so wiederkehrende Aufgaben sind, die sollten wir automatisieren. Alles, was irgendwie Mensch zu Mensch ist, da sollten wir versuchen, das auch wirklich menschlich zu halten. Also wenn wir jetzt über Service-Roboter zum Beispiel in der Pflege reden, dann finde ich das zwar nett und finde ich das okay, dass wir Roboter haben, die so ein bisschen entertaining sind für die Personen, die im Altersheim sitzen, wo man mal einen Schnack hat. Aber eigentlich will ich, dass Pflegekräfte mehr Zeit haben, mit den Menschen zusammen zu interagieren und sich darum zu kümmern, wie diese menschliche Beziehung funktioniert. Und alles, was irgendwie Medikamentenversorgung, keine Ahnung, was angeht, das kann man automatisieren und durch Roboter liefern lassen. Aber das Mensch zu Mensch, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Also der Austausch, die Empathie, das werden wir nicht durch Roboter wirklich ersetzen können.
Ja, vielleicht hilft uns ja auch die Automatisierung eben, das wieder stärker dann auch in unseren Mittelpunkt zu rücken.
Da bin ich überzeugt.
Super. Mladen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.